Ich habe mich heute inspirieren lassen von unserer Kanzlerin. Sie hat es formuliert, wir schaffen das. Gibt es jemanden, der den Satz noch nie gehört hat? Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Manchen geht es vielleicht so langsam auf den Keks. Manche sagen, die Frau Merkel kann schon sagen, dass wir das schaffen, aber ich bin nicht wirklich davon überzeugt. Mir ist aufgefallen, dass sie nicht die Erste ist, die gesagt hat, wir schaffen das. Da gab es zum Beispiel diesen Herrn, der hat es halt anders formuliert, aber der hat im Prinzip das Gleiche gesagt. Yes, we can. Und er ist gewählt worden deswegen. Wir schaffen das. Irgendwie schaffen wir das. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich so Zweckoptimismus? Ist das Überzeugung? Sind die Leute wirklich davon überzeugt, dass wir es schaffen? Dass Obama das schafft? Man kann jetzt ja nach den zwei Amtszeiten von Obama mal fragen, hat er es geschafft? Haben wir es geschafft? Wie steht Amerika heute da? Wir können uns das vielleicht in zwei, drei Jahren fragen, haben wir das geschafft mit den Flüchtlingen? Und für mich ist eben so die Frage, reden wir das uns ein, dass wir es können, oder müssen wir uns das immer mal wieder sagen, dass wir es können, um nicht zu verzweifeln an den Aufgaben? Kann man überhaupt alles erreichen, nur wenn man dran glaubt? Da gibt es ja heute so ganz moderne Motivationsseminare, wo man hingehen kann und da wird dir das beigebracht, dass du das eben oft genug wiederholen musst. Habt ihr das schon mal im Internet gehört? Ich habe festgestellt, da gibt es ganz tolle Videos, die man sich da angucken kann. Ich ernähre mich gesund und ich werde abnehmen und ich weiß nicht, was einem da alles dann suggeriert wird. Und wenn du das oft genug hörst, dann funktioniert es. Oder auch nicht. Weiß nicht, ich habe es noch nie probiert. Es ist wirklich die Frage, was macht es mit uns, ob wir sagen, wir schaffen das, wir kriegen das irgendwie hin, oder ob wir sagen, das ist so unrealistisch. Ich möchte mal mit dem positiven Teil anfangen. Ich bin persönlich davon überzeugt, dass wir vieles können, wenn wir davon überzeugt sind, dass es geht. Und auf der anderen Seite, ich bin davon überzeugt, dass wir vieles nicht hinkriegen, obwohl wir es könnten, bloß weil wir denken, das klappt sowieso nicht. Da ist auf jeden Fall eine Wahrheit dran. Das habe ich persönlich schon so oft erlebt und ich möchte hier ein kurzes Beispiel uns eigentlich zeigen. Es sind jetzt nicht wir als Familie, aber wir haben mit der Familie immer wieder Wanderungen gemacht mit unseren Kindern. Und ich glaube, jeder, der schon mal mit Kindern unterwegs war, der weiß, dass Kinder so ungefähr nach 5 Minuten anfangen zu fragen, ist es noch weit? Und ich erinnere mich noch, wir haben mal eine 2-Tages-Tour gemacht auf den Widerstein und wieder runter. Das war schon anspruchsvoll für uns alle. Und da war es gut, wenn man den Kindern zeigen konnte, da hinten, das ist die Hütte, da geht's hin. Das war weniger deswegen sinnvoll, weil die Kinder dann gewusst haben, oh, das schaffen wir, sondern weil sie gewusst haben, wenn wir dort nicht ankommen, dann müssen wir im Freien übernachten. Aber ich erinnere mich noch sehr gut, dass die Kinder sich das nicht vorstellen konnten und ich mir bei mancher Wanderung vielleicht auch nicht vorstellen konnte, dass man das irgendwie hinkriegt. Ich bin selber kein großer Läufer vor dem Herrn, aber ich habe mir sagen lassen, dass es bei Langstreckenläufern so einen Punkt gibt, wo dein Körper dir sagt, jetzt ist Ende. So, manche nicken ganz intensiv. Und wo du dann entweder sagen kannst, ja, okay, jetzt ist Ende, jetzt höre ich auf. Oder wo du sagen kannst, nee, da geht noch mehr. Und dann einfach weiterzumachen und zu sagen, ja, ich schaffe das. Und dann geht es offensichtlich auch. Und ich habe euch ein Video mitgebracht, wo ich euch das so ein bisschen zeigen wollte. Das ist so ein 5-minütiger Ausschnitt aus einem Film. Da geht es um eine Footballmannschaft. Und ich muss, damit ihr das versteht, ein bisschen was zu Football erklären. Ein Footballfeld ist 100 Yards lang. Ein Yard sind ungefähr 90 Zentimeter, sagen wir mal für unsere Zwecke 100 Meter. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr es versteht. Und am Ende von diesen 100 Yards, da liegt die sogenannte Endzone. Also das ist die Endzone halt. Und da muss der Ball theoretisch rein. Die Regeln sind nicht furchtbar wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, dass das Feld vom einen Ende bis zum anderen Ende 100 Yards lang ist. Gut, wer das noch nicht gewusst hat, jetzt versteht er alles. Aber mir hat die Szene echt fasziniert, weil er hat vorher gesagt, er schafft 30. Dann hat der Trainer gemeint, nee, du schaffst 50. Und ich weiß nicht, ob ihr es in seinem Gesichtsausdruck gesehen habt. Er hat gedacht, 50 Yards, vollkommen unmöglich. Und weil er verbundene Augen hatte, hat er weitergemacht, solange bis er nicht mehr konnte. Und er hat die 100 Yards geschafft. So, ich glaube, dass schon was dran ist da, dass wir mehr tun können, als wir manchmal glauben. Und dass wir vielleicht manchmal einfach so jemanden brauchen, der uns antreibt, der uns Mut macht. Muss es vielleicht nicht so machen wie dieser Trainer hier. Aber dass wir uns einfach zutrauen, ich kann das. Und ich werde nachher uns noch ein bisschen so zeigen, was Gott uns so alles zutraut und dass Gott Vertrauen in uns investiert. Ich habe mir oft gedacht, die Tatsache allein, dass Gott uns Kinder anvertraut hat. Also das hat jetzt mit Football gar nichts zu tun, aber was investiert Gott für Vertrauen in uns, dass er glaubt, dass wir Kinder richtig erziehen können. Und ich weiß nicht, ihr Eltern, die ihr hier sitzt, wie gut ihr eure Fähigkeiten einschätzt. Also klar, wir haben uns fortgebildet, wir haben Bücher gelesen und so, aber ich habe mir immer wieder gedacht, wir machen so viele Fehler und jetzt im Nachhinein, wir schauen jetzt alte Videos an und schlagen manchmal so die Hände über dem Kopf zusammen und denken uns, und trotzdem ist aus unseren Kindern irgendwas geworden. Und ja, wo wir einfach sehen, dass Gott Gelingen geschenkt hat, aber dass Gott uns auch Vertrauen geschenkt hat, dass Gott gesagt hat, du kannst es. Auf der anderen Seite, wir werden auf diesen Punkt nachher noch zu sprechen kommen, stelle ich aber auch fest, dass wir uns manchmal total überschätzen. Legendäres Beispiel, die unsinkbare Titanic, die noch nicht mal genügend Rettungsboote hatte. Wozu auch Rettungsboote? Bei einem Boot, was nicht untergehen kann. Wozu braucht man da Rettungsboote? Ja, man hatte sich halt komplett überschätzt. Und man hat gesagt, natürlich schaffen wir das. Es gibt nichts, was der menschliche Geist nicht hinkriegt. Und ich höre das jetzt wieder, wenn ich mitkriege, dass in England und in anderen Ländern inzwischen am menschlichen Genom geforscht wird und dass man, keine Ahnung, demnächst mit Klonbabys experimentiert. Ja, klar, das haben wir im Griff. Natürlich, wir beachten da alle Sicherheitsbestimmungen und da wird nichts passieren. Ich hätte auch ein Bild von Fukushima zeigen können, das ist Tschernobyl. Ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Ich weiß nicht, ob hundertprozentig genau geklärt ist, was da passiert ist. Aber soweit ich weiß, ist die Katastrophe unter anderem deswegen so schlimm geworden, weil die Techniker am Anfang gedacht haben, da kriegen wir irgendwie einen Griff. Da braucht man nicht irgendwie den großen Alarm auslösen oder Notabschaltung oder so. Die haben irgendeinen Test gemacht, haben was falsch gemacht und da haben sie gedacht, ja, das kriegen wir hin. Braucht man jetzt nicht so großes Tamtam drum machen. Und am Ende war es halt der Super-GAU. Manchmal überschätzen wir Menschen uns kolossal und denken, was wir alles könnten. Und demgegenüber ist das, was Jesus uns irgendwann mal gesagt hat, er sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und ich finde, das ist so eine große Spanne zwischen dem, was ich euch gerade gezeigt habe, wo ich gesagt habe, wir können ganz viel leisten. Und wir können vielleicht auch viel mehr, als wir denken. Und auf der anderen Seite, wo Jesus sagt, ihr könnt eigentlich gar nichts. Es gibt ja Menschen, die sind irgendwie besonders begabt. Menschen, zu denen wir vielleicht aufschauen, wo wir sagen, boah, der kann, keine Ahnung, Instrument spielen. Was weiß ich, die Leute, die jetzt hier Musik gemacht haben, boah, die können aber toll Gitarre, Geige spielen, singen, Schlagzeug spielen, Keyboard, was auch immer. Boah, toll. Und es gibt Leute, die sind toll in der Schule. Es gibt Leute, die können, keine Ahnung, irgendeinen Sport, ganz toll. Das sind Fähigkeiten. Woher kommen die? Ja, das liegt so in den Genen. Das hat die Evolution irgendwie so entstehen lassen. Ich möchte jetzt dieses Fass nicht extra aufmachen. Ich möchte einfach sagen, ich persönlich bin davon überzeugt, dass wir, egal ob wir diesen Schöpfer anerkennen oder nicht, dass wir diese Fähigkeiten von Gott bekommen haben. Und deswegen sage ich den Leuten, die begabt sind, immer gerne, bilde auf deine Fähigkeiten nicht so viel ein. Ich sage es auch mir immer wieder, was ich kann, ist schön, dass ich das kann, aber ich muss mir da nicht auf die Schulter klopfen und sagen, was bin ich für ein toller Hecht, sondern es ist einfach gut, mal anzuerkennen, dass das, was ich kann, die Fähigkeiten, die ich habe, dass das die Kraft, die ich habe, dass das von Gott kommt. Wir haben uns, als unsere Familie so wuchs, auch mit manchen Eltern unterhalten, wie viele Kinder sie so haben. Und da gab es eben Kinder, die gesagt haben, du, es ist schön, dass ihr euch drei Kinder zutraut, ich traue mir eben bloß zwei zu oder bloß eins. Und da kann ich jetzt auch nicht hergehen und sagen, boah, muss einfach auf Gott vertrauen und dann geht das schon alles und so. Da gibt es einfach auch unterschiedliche Gaben von Gott, wo mir nicht zusteht, darüber zu richten, warum macht der andere das jetzt so oder warum macht er es nicht so wie ich. Ich bin für das verantwortlich, was Gott mir gegeben hat und zu gucken, dass ich das meiste daraus mache. Und wir dürfen mit dem, was Gott uns gegeben hat, arbeiten. Wir dürfen was damit tun. Zum Beispiel das mit dem Lernen. Wenn wir eine Gabe von Gott haben, dass wir, keine Ahnung, Sprachen irgendwie begabt sind oder auch nicht so begabt sind, dann dürfen wir lernen, dann dürfen wir unsere Fähigkeiten ausweiten und dürfen uns da richtig reinknien. Gott ist nicht ein Gott, der sich an den Leuten freut, die faul sind. Gott ist ein Gott, der es gern hat, wenn wir mit dem, was er uns gegeben hat, arbeiten, wenn wir was damit machen, wenn wir uns anstrengen. Mathe kann man büffeln, auch wenn man begabt ist. Die Bibel, manche Leute sagen, ich verstehe da nichts. Ging mir auch so am Anfang, als ich die gelesen habe. Ich habe überhaupt nichts verstanden. Also wirklich nichts. Können wir uns gerne mal persönlich drüber unterhalten. Aber mit der Zeit einfach, ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mich reingekniet, ich habe Literatur darüber gelesen, ich habe Leute gefragt. Und mit der Zeit habe ich auch einen Zugang bekommen von Gott. Musikinstrumente habe ich schon angesprochen. Es gibt Gaben, die man hat. Ich persönlich habe zum Beispiel 3-mal angefangen, Klavier zu lernen. Und logischerweise auch 3-mal wieder aufgehört. Ich kann es bis heute nicht. Das ist einfach nicht mein Instrument. Aber als ich dann eine Gitarre in den Fingern hatte, habe ich gemerkt, boah, da klickt was, das funktioniert. Und dann konnte ich plötzlich von heute auf morgen super gut Gitarre spielen. Nee, ich habe gelernt, ich habe geübt, ich habe, was weiß ich, jeden Tag eine Stunde Gitarre gespielt. Ja, dann wird man besser. Und trotzdem ist es ein Unterschied, versteht ihr? Wir haben Gaben von Gott und trotzdem müssen wir manchmal einfach damit arbeiten. Auch Sport. Oder was man zum Beispiel auch, was man üben kann, was man trainieren kann, andere glücklich zu machen. Für Ehepaare ein ganz super Sport. Wer schafft es, den anderen glücklicher zu machen? Könnt ihr ja mal Olympiade veranstalten bei euch daheim. Und dann gibt es vielleicht manche, die sind nicht so stark wie du. Die kommen mit den beruflichen Belastungen nicht klar. Die kommen in der Schule mit den Belastungen nicht klar. Die, keine Ahnung, sind psychisch angeknackst. Und es steht uns nicht an, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, warum machst du es nicht so wie ich? Du musst einfach, kennt ihr den Satz? Die Sätze, die anfangen mit, du musst einfach, den kannst du im Normalfall in der Pfeife rauchen. Ich versuche mir, wenn ich merke, dass ich das Wort einfach benutze, dann geht bei mir eine rote Lampe an und ich denke mir, denk mal nochmal drüber nach, ob das wirklich einfach ist. Jeder von uns weiß, was damit gemeint ist, so eine Floskel. Aber wir sollten uns die abgewöhnen. Es ist für manche Leute einfach nicht einfach. Und wir sollten nicht richten über die, die in manchen Dingen Schwierigkeiten haben. Wir dürfen ihnen helfen, wenn sie das möchten. Aber manchmal, da müssen wir vielleicht auch einfach sagen, okay, vielleicht hast du Grenzen, mit denen du auch leben musst. Manche Leute haben auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Zitat aus dem Film ist oder so, aber ich kenne den Satz von irgendwer, große Kraft bringt große Verantwortung. Gibt es das irgendwo? Jetzt habe ich mich wahrscheinlich geoutet, dass ich irgendeinen Film angeguckt habe. Und manchmal bringt es eben auch große Herausforderungen. Ich werde auf den Gedanken nachher nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Und ich denke, manchmal geht es uns wirklich so wie diesem Brock, diesem Footballspieler, der da über den Platz gequält wurde, dass wir in einer Situation stecken, wo wir denken, es geht nicht weiter. Das schaffe ich nicht. Gott, das ist zu viel. Was lädst du mir da auf? Ohne diese Last auf meinem Rücken würde ich das ja vielleicht noch schaffen, aber was soll das? Ich kann das nicht. Und wo Gott dann sagt, du, ich traue dir das zu, dass du das schaffst. Dieser Brock, der hat es eigentlich nur deswegen geschafft, weil er jemand hatte, der ihn angetrieben hat, der ihn motiviert hat. Vielleicht auf eine Art, die uns jetzt nicht so ansprechen würde, aber vertraue da drauf, Gott wird es so machen, dass das bei dir ankommt, dass es dir hilft. Aber was mich so fasziniert hat, war die Art und Weise, wie der Trainer das gemacht hat. Und ich möchte uns nochmal ganz kurz diese Bilder ins Gedächtnis rufen. Das ist der Anfang. Da geht der Trainer neben ihm her und sagt so eben, was er machen soll, dass er die Knie oben halten soll und so weiter und so fort. Und als es dann schwieriger wird, da geht der Trainer auf die Knie. Und gut, er wird auch lauter. Und ganz am Ende, da legt er sich zu ihm auf den Boden. Und als ich die Szene so gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist genau das, was Gott mit uns macht und gemacht hat. Gott ist auch runtergekommen. Er ist nicht im Himmel geblieben. Er hat nicht von seiner rosa Wolke da irgendwie die Menschen angeschaut und gesagt, ich weiß gar nicht, was die für Probleme haben. Sondern Gott ist auf diese Welt gekommen, er ist Kind geworden. Ich habe versucht, ein Bild zu finden, was nicht ganz so kitschig ist. Es ist unglaublich schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein Bild gefunden habt, was vermutlich annähernd das wiedergibt, wie es war, in diesem dreckigen Stall. Dieses Weihnachtslied, ich habe das, glaube ich, ab und zu schon mal in reinlichen Windeln, das himmlische Kind, da denke ich mir immer, ich weiß nicht, in welcher Welt die Leute eigentlich leben. Da war nichts reinlich und es war nicht süßlich und da schwebte auch nicht oben der Engeleinchor und so. Das war für Maria und Josef und das Jesuskind alles andere als schön. Aber Jesus ist nicht an diesem Punkt stehen geblieben. Er hat nicht bloß die Herrlichkeit beim Vater verlassen und ist Kind geworden, abhängig von Eltern, in einem Dreck, in einem Stall, bei Tieren gewesen. Und wer schwache Nerven hat, der darf jetzt gerne mal die Hände bereithalten. Das ist ein Bild aus dem Film Die Passion Christi. Wir sehen immer wieder Kruzifixe, wo ein makellos schöner Jesus irgendwie am Kreuz hängt. Aber das war weder schön noch makellos. Das war einfach schrecklich. Und Jesus ist bis ganz runtergegangen. Er hat sich auf den Boden gelegt, in den Dreck zu uns. Das war die Liebe, die er zu uns hatte. Und das ist was, wo mir so sehr klar wird, wie sehr Gott uns eigentlich liebt. Gott, der feuert uns nicht nur an, der ist nicht nur, neben uns und ruft uns zu, du schaffst es oder so, sondern Gott sagt, ich möchte in dir leben. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Der Trainer, der kann ja schlecht in diesen Footballspieler reinkriechen. Das Einzige, was ihm übrig bleibt, ist ihm von außen zu helfen. Aber Gott geht ein ganzes Stück weiter und sagt, du, wenn du das möchtest, dann komme ich in dich. Jesus sagt mal, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir das tun wollen, was er uns sagt, dann kommt er mit dem Vater und sie machen Wohnung in uns. Gott selber wohnt in uns. Und dann passiert auch genau das, was ich vorher angedeutet habe, nämlich, dass wir dann plötzlich Kraft haben für Dinge, für die wir persönlich nie vorstellen konnten, dass wir diese Kraft haben. Ich habe einen Hauskreis in der Ulmer Gemeinde, wo die Hauskreisteilnehmer so nacheinander ein Buch gelesen haben über verfolgte Christen in Nordkorea. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gelesen hat. Also das ist auch nichts für schwache Nerven, wo so beschrieben wird, was die dort durchmachen müssen und wo die Leute immer wieder gesagt haben, das ist so unglaublich, was Menschen bereit sind, für ihren Glauben auszuhalten. Und wo sie sich dann immer gefragt haben, wäre ich bereit, für meinen Glauben so zu leiden? Und wo ich dann immer wieder mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass es menschlich ist, sondern dass es übermenschlich ist, dass es was ist, was Gott uns schenkt, weil Gott in uns wohnt. Wir hatten kürzlich hier Segnung von Kindern, Teenagern, sag ich mal Teenagern, die den biblischen Unterricht hier abgeschlossen hatten. Und eins von den Kindern hat meinen Konfirmationsspruch als Spruch bekommen und den möchte ich hier einfach nochmal zitieren, weil ich liebe den Spruch einfach aus dem ganz bekannten alttestamentlichen Propheten Zephania. Zephania Kapitel 3, Vers 16 und 17. Da heißt, fürchte dich nicht, Zion, also das ist ursprünglich an Jerusalem gerichtet. Lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Gott ist bei dir. Die Tatsache, dass du deine Hände nicht sinken lässt und dass du nicht aufgibst, der liegt nicht daran begründet, dass du sagst, ich kann das, ich bin ein starker Mensch, sondern dass es hier heißt, Gott ist bei dir, ein starker Heiland, einer, der dir hilft, einer, der Heil bringt. Und da gibt es so eine Stelle in der Offenbarung, wo der auferstandene Jesus dem Johannes erscheint und ihm eine Botschaft übergibt, eine Gemeinde, die Gemeinde in Philadelphia, jetzt habe ich die Bibelstelle vergessen euch zu zeigen, genau, wo wo Gott dieser Gemeinde in Philadelphia Folgendes schreibt, das habe ich jetzt nicht hier an der Wand, aber ich erzähle es euch kurz. Das sagt der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Nachkomme Davids den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Ich weiß, was du getan und geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, doch du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Jesus sagt hier zu einer Gemeinde, deine Kraft ist klein, du bist nicht der Stärkste, aber du hast an meinem Wort festgehalten. Und deswegen habe ich vor dir eine Tür geöffnet und diese Tür kann niemand zuschließen. Und das finde ich so begeisternd. Wenn wir an Gott festhalten, wenn wir an ihm bleiben und treu sind und durchhalten und nicht aufgeben, dann sagt Gott, dann mache ich vor dir eine Tür auf und diese Tür kann niemand zuschließen. Der Nachfolger von Mose, Josua, war ein junger Mann und der hatte von Gott eine riesengroße Aufgabe vor sich. Er musste in die Fußstapfen von Mose treten. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, was das so geheißen hat für ihn. Der hatte sicher mächtig Angst davor. Ganz so jung war er zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr, aber er war einfach im Vergleich zu Mose eigentlich ein junger. Und Gott wusste ganz genau, dass der Josua offensichtlich die Hosen voll hatte, denn er begegnet ihm und er sagt ihm Folgendes: Josua, sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. So, offensichtlich hat Josua das nicht verstanden. Jetzt kommt es zum zweiten Mal, Vers 7. Sei nur mutig und stark. Und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Weiche nicht nach rechts und nach links davon ab, damit du Erfolg hast in allem, was du unternimmst. Über dieses Gesetzbuch sollst du immer reden, Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, genauso zu handeln, wie darin geschrieben steht. Dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark, fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr dein Gott dir ist denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Gott hat nicht gesagt, Josua, komm, stell dir nicht so an. Du bist so stark, du hast es gelernt, du warst bei Mose mit dabei, du kannst es doch, hab dich doch ausgestattet mit allem, was du brauchst. Jetzt geh vorwärts, du kannst es. Sondern hat immer wieder gesagt, Josua, sei mutig und stark, halt an mir fest, lies die Gebrauchsanweisung, sage jetzt mal, die Bibel, was er bekommen hat von Gott. Lies das, denk darüber nach, setz das in deinem Leben um und dann wird dir gelingen, was du tust. Nicht, weil du so toll bist, nicht, weil du es kannst, sondern weil ich mit dir bin. Und das finde ich so hammerhart, dass Gott sagt, ich bin mit dir, ich bin in dir, ich bin bei dir, ich bin an der Seitenlinie, feuere dich an, ich gehe auf die Knie mit dir, ich lege mich auf den Boden mit dir in den Dreck. Ich bleibe nicht auf Distanz, sondern ich lebe mein Leben mit dir und ich gebe dir die Kraft. Gib nicht auf. Und dann dachte ich an den Jungen, der, als Jesus gepredigt hat und die Leute hungrig waren, der 5 Brote dabei hatte und 2 Fische. Ich denke, die meisten von uns kennen diese Geschichte. Und der Junge, was hätte der schon erreichen können mit seinem Brot und seinen Fischen? Aber wisst ihr, was er getan hat? Er hat Jesus sein Vesper zur Verfügung gestellt. Er hat es nicht für sich behalten, sondern gesagt, Jesus, mach was damit. Wir können jetzt auch sagen, der war schwach, der war klein. Und Jesus hat mit diesen 5 Broten und 2 Fischen, so sagt die Bibel, Tausende von Leuten satt gemacht. Ja, Märchengeschichten in der Bibel. Nee, ich glaube das. Ich habe gar kein Problem damit zu glauben, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, ein bisschen Brot vermehren kann. Und Fisch noch dazu. Und am Schluss sind nur 12 Körbe übrig geblieben. Das ist schon krass, wenn Gott was macht, dann bleibt am Schluss mehr Abfall übrig, als man vorher reingetan hat. Das ist schon was ganz Besonderes. So, eine letzte Bibelstelle möchte ich uns noch zeigen, 1. Korinther 10, Vers 13. Für diejenigen von uns, die so den Eindruck haben, da wo ich momentan drinstecke, das ist einfach zu viel. Die Proben, auf die euer Glaube bisher gestellt worden ist, sind über das gewöhnliche Maß noch nicht hinausgegangen. Aber Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Also Gott kennt uns und wisst ihr, das ist für mich so tröstlich. Ich kenne mich manchmal nicht so gut. Ich weiß nicht, wie gut du dich kennst. wenn ich sagen müsste, wo meine Grenzen sind, haben wir vorher so ein Beispiel gesehen, ich würde mich da immer wieder verschätzen. Manchmal überschätze ich mich, manchmal unterschätze ich mich. Aber Gott kennt mich und Gott weiß ganz genau, was geht und was nicht mehr geht. Und das eines, was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, diesem Gott, dem kann ich vertrauen. Und wenn Gott sagt, ich passe auf dich auf und ich bringe dich da durch und ich bin bei dir, dann vertraue ich ihm, dass Gott keine Fehler macht, dass Gott mich nicht über Gebühr belasten wird und dass egal was passiert, dass er nicht bloß an meiner Seite ist, sondern dass er mir die Kraft schenkt, durchzugehen. Und ich bin sicher, dass hier an den Tischen haufenweise Leute sitzen, die genau das aus ihrem Leben bezeugen könnten. Und vielleicht könnt ihr nachher noch ein bisschen drüber reden, wie ihr das selber erlebt habt. Aber es ist was, was ich uns einfach so für heute mitgeben möchte. Deswegen heißt die Predigt auch, du schaffst es. Soll kein politisches Statement sein, sondern einfach ein praktisches für unser Leben. Du schaffst es. Klammer auf. Vielleicht nicht alleine. Vielleicht könnte ich sogar sagen, bestimmt nicht alleine. Oder ich weiß nicht, wie du dich selber siehst. Ich wünsche jedem von uns, dass niemand von uns erst auf die Nase fallen muss, um zu verstehen, dass wir Gott brauchen. Und damit möchte ich so ein bisschen mit einem persönlichen Statement einfach nochmal diese Predigt beenden. Als ich zum Glauben gekommen bin, so wie Thomas gesagt hat, ich hatte nicht den Eindruck, dass mein Leben aufgeblüht ist wie Frühling. Mein Leben hat sich fast gar nicht verändert. Ich war vorher kein schlechter Mensch. Ich bin nachher nicht viel besser geworden. Ich hatte vorher keine Probleme, die sich nachher gelöst haben. Eigentlich, wenn du mein Leben so angeschaut hast, und das war immer das, wo ich nachher gesagt habe, wenn ich über mein Leben berichten soll, was soll ich denn groß erzählen? Ich habe keinen umgebracht und habe mich dann bekehrt. Ich war nicht drogensüchtig und bin von Gott gerettet worden oder so. Und trotzdem bin ich in meinem Leben an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Gott, ich möchte mein Leben nicht ohne dich leben. Und ich bin heute eigentlich dankbar, dass Gott mich so geführt hat, weil ich musste mir nicht erst eine blutige Nase holen, um festzustellen, dass ich Gott brauche. Sondern ich habe irgendwann mal gesagt, Gott, ich möchte mein Leben mit dir gehen und ich habe es bis heute nicht bereut. Und ich wünsche es jedem von uns, wenn du dir schon eine blutige Nase geholt hast, geh so früh wie möglich zu Jesus, hol dir diese Kraft, hol dir diesen Trainer, lass ihn in dir wohnen, lass ihm dir die Kraft geben. Und wenn du noch keine blutige Nase hast, dann mach es trotzdem, damit du sie nicht bekommst. Wir schaffen das. Vielleicht nicht alleine, aber mit Gott ganz sicher. Amen.